Manchmal ist man ja in der Versuchung zu denken, reiche Menschen hätten keine Probleme, keine Sorgen, weil sie ja einfach genug haben. Darum sei ihr Leben angenehm und leicht und ohne große Schwierigkeiten. Dass das ein Irrtum ist, das musste jemand erleben, der mit seinem Geschäft viel Geld verdient hatte. Ein Großteil seines Vermögens hatte er in Immobilien in Spanien investiert. Was er nicht ahnte, dass hinter der Immobilienfirma Gauner steckten. Er ging ihnen auf den Leim. Sie versprachen ihm, dass er sein Geld sehr gewinnbringend in den Bau und Kauf von Ferienhäusern investieren könnte. Das schien ihm äußerst lukrativ und darum griff er zu, ohne die Bauplätze jemals gesehen zu haben. Am Ende lernte er auf bittere Weise, dass er betrogen worden war. Einige seiner Bauten fielen in sich zusammen und andere versanken sogar im Meer, weil sie kein solides Fundament hatten. Sie waren nicht auf festen Boden gebaut worden. Dieses Immobiliengeschäft, das er sich hatte aufschwatzen lassen, war eine äußerst windige Angelegenheit gewesen. Ein Großteil seines Geldes war unwiederbringlich verloren. Ohne solides Fundament kann man kein Gebäude errichten. Ein Fundament muss dauerhaft sein, um die Last des Gebäudes tragen zu können. Wer ausgerechnet am Fundament spart, der wird früher oder später sein blaues Wunder erleben. So verhält es sich übertragen auch im eigenen Leben. Wo eine stabile Grundlage fehlt, kommt manches vielleicht ins Wanken. Ein Unfall, eine unerwartete Erkrankung, es geht nicht mehr so weiter, wie man es gewohnt war, und man bleibt im wahrsten Sinne des Wortes angeschlagen. Oder in der Familie tritt auf einmal ein Riss auf. Zwischen zwei Menschen ereignet sich eine Krise. Die Beziehung ist oder wird zerstört, hilflos und stumm. Steht man vor den Trümmern dessen, was mal ein gemeinsamer Lebensrahmen war. Wie sehr es auf ein gutes, tragfähiges Fundament ankommt beim Bau der Gemeinde Jesu, das beschreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Wir lesen den Text, der für den heutigen Sonntag als Predigttext vorgegeben ist, 1. Korinther Kapitel 3 von Vers 9 bis 15. 1. Korinther 3 von Vers 9 bis 15. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau, schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Korinth. Ich, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf auf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber soll gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Der Apostel Paulus betont hier, die Gemeinde braucht einen Halt. Einen Halt, der außerhalb von ihr selbst liegt. Sie kann sich nicht an sich selber festhalten und sich auf sich selber stützen. Nicht die gute Gemeinschaft macht eine Gemeinde tragfähig, sondern der einzig tragfähige Halt für die Gemeinde ist gelegt, schreibt Paulus, Jesus Christus. Einen anderen gibt es nicht. Schon in Kapitel 1 seines Briefes hatte der Apostel nachdrücklich gesagt, es geht nicht an, dass es Leute in der Gemeinde bei euch gibt, die auf Petrus schwören oder auf Apollos oder sogar auf ihn, auf Paulus, als seien das die Gewährsleute für den Bestand der Gemeinde. Menschen können niemals das Fundament sein. Weh dem, der Jesus durch Menschen ersetzt. Davor sind Kirchen und Gemeinden nicht nur damals, sondern auch heute nicht gefeit. Für manche aus den katholischen Reihen mag der Papst oder Maria so etwas wie ein Fundament sein. In evangelischen, aber auch in Freikirchen kann es passieren, dass vieles auf den Pastor bezogen wird. Der soll's bringen. Den brauchen wir, damit die Gemeinde eine solide Grundlage und hat, damit sie sich ordentlich entwickeln kann. Es können auch andere Menschen in der Gemeinde sein, die auf den Sockel gehoben werden. Der Bruder oder die Schwester, die müssen ran jetzt, damit es richtig läuft. Paulus weist das massiv zurück. Wenn es so weit kommt in einer Gemeinde, und in Korinth war es so weit gekommen, nachzulesen im ersten Kapitel, dann ist die Gefahr, dass sie ihr einzig tragfähiges Fundament verlässt, Christus. Er und nur er allein ist der stabile Grund für den Bestand und den Bau von Kirche, von Gemeinde. Pastoren kommen und gehen, Mitarbeiter kommen und gehen, allein Jesus Christus, der Herr, bleibt. Natürlich ist es ohne Frage wichtig, dass eine Gemeinde eine gute Leitung hat, die eine geistliche Perspektive entwickelt für das, was die Gemeinde braucht. Aber die Basis, der Halt, auf dem alles ruht, ist Jesus Christus und nicht die Mitarbeiter. Darum wendet sich der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief auch ganz scharf gegen jeglichen Personenkult, der um ihn, um Petrus und Apollos in Korinth aufgebaut worden war. Da gab es richtige Parteien in dieser Gemeinde. Ich gehöre zur Partei des Petrus. Ich gehöre zur Partei des Paulus. Ich gehöre zur Partei des Apollos. Und man glaubt es nicht, wenn man es liest. Dann gab es auch noch solche, die sagten, und ich gehöre zur Partei von Jesus. Wer Menschen auf den Sockel hebt, zerstört die Grundlage der Gemeinde. Natürlich verdienen Menschen Anerkennung für das, was sie leisten, aber auf den Sockel gehören sie nicht. Wenn eine Gemeinde an den Rand des Zusammenbruchs gerät, weil ein leitender Mitarbeiter abtritt, dann ist die Frage, ob da nicht längst schon eine Fundamentverschiebung stattgefunden hat. Die Gemeinde, und das ist Paulus hier außerordentlich wichtig, muss wissen, was bzw. wer sie trägt. Nicht Menschen tragen die Gemeinde. Und seien wir noch so begeistert von ihnen, so finden wir sie noch so sympathisch, sondern wir alle miteinander werden getragen von dem, der das Fundament ist, das Gott gelegt hat. Nicht Menschen müssen alles übersehen und für alles Lösungen haben. Das kann übrigens kein Mensch leisten. Und so manche sind schon aus verantwortlichen Diensten rausgegangen, weil sie sich am Ende überfordert fühlten von einem völlig überzogenen Erwartungsdruck, der ihnen entgegengebracht wurde. Der Einzige, der alles übersieht, der Einzige, der Wege kennt und hat, ist Jesus Christus, der Herr der Gemeinde. Diesen Grund, so sagt Paulus es hier, hat Gott selber gelegt. Und es ist ungemein entlastend für Menschen, die in der Mitarbeit stehen, wissen zu dürfen, dass Gott für den Grund, für die Basis, für das Fundament zuständig ist und nicht sie als Mitarbeiter. Aber nun soll natürlich auf diesem Fundament weitergebaut werden, so beschreibt es der Apostel ja weiter in den folgenden Versen. Es braucht Menschen, die mithelfen, die mitbauen. Gott fügt Menschen zur Gemeinde hinzu, so erfahren wir das von Anfang an in der Apostelgeschichte, und er lädt ein, mitzuwirken, sich einzubringen, die eigenen Gaben und guten Willen einzusetzen. Das kann zum Beispiel so aussehen. Die einen stellen ihre Zeit zur Verfügung. Sie denken vor und sie bereiten Entscheidungen vor für Schwerpunkte in der Gemeindearbeit. Andere machen Musik oder leiten eine Gruppe. Wieder andere machen Besuche und nehmen sich Zeit, sich um Menschen zu kümmern, die Zuwendung brauchen. Einige engagieren sich in der praktischen Verwaltung. Und während das Zehntengeben etwas ist, das jeden in der Gemeinde etwas angeht, gibt es vielleicht solche, die ein etwas größeres Gut haben, ihr Eigen nennen. Und sie helfen mit, indem sie zusätzlich zum Zehnten etwas geben für den Bau, den Gott errichten möchte. Wieder andere können sich weder so noch so einbringen, auch weil sie kräftemäßig nicht mehr so auf der Höhe sind. Aber sie haben Zeit für das Gebet. Sie beten allein oder in kleinen Gruppen für die aktiven Mitarbeiter und für das Gelingen von Planungen und Schwerpunktsetzungen. All das hat seinen Wert. All das zählt beim Weiterbau auf dem gelegten Fundament. Und jede Gemeinde braucht Weiterbau, Renovierung, Umbau und Erneuerung. Dazu sind alle miteinander von Gott gerufen. Nun zählt der Apostel hier sehr verschiedene Baumaterialien auf für ein Gebäude. Bemerkenswert, wenn man sich manche Baumaterialien zu Gemüte führt. Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh. Diese Materialien haben ganz verschiedene Eigenschaften und genau darauf kommt es Paulus hier an. Die einen Baustoffe sind dauerhaft, beständig, wertvoll. Andere sind weich, ohne Festigkeit, völlig unbrauchbar für das Gebäude des Glaubens. Die unterschiedlichen Baumaterialien weisen darauf hin, nicht alles wird am Ende Bestand haben, was Menschen zum Bau mit eingebracht haben in die Gemeinde. Paulus spricht hier in diesen Versen vom Feuer am Tag des Gerichts. Das ist so etwas wie eine Materialprüfung, wie sie von Baubehörden oder auch von Warentestinstituten heute vorgenommen wird. Anders als bei diesen Instituten wird unser Baumaterial aber erst am Ende, am Tag des Gerichts geprüft. Dann wird sich zeigen, ob das, was wir mitgebaut haben, standhält oder in den Flammen des Feuers vergeht. Und da kann es dann passieren, dass jemand plötzlich feststellen muss, manches von dem, was ich in den Bau Gottes eingebracht habe, verbrennt. Es hält der göttlichen Materialprüfung nicht stand. Einen Gefallen tut Paulus uns hier an dieser Stelle allerdings nicht. Und das ist auch sicherlich sehr gut so. Er definiert nicht, was vom Mitwirken eines Menschen jeweils als Gold und Edelstein oder als Heu und Stroh zu werten ist. Das hat sich der Herr des Baus für das Ende selber vorbehalten, das zu entscheiden. Er allein urteilt. Und das mag für uns heute in unserer Situation und in unserer Zeit ein sehr wichtiger und sehr ernster Hinweis sein, uns mit Urteilen über andere zurückzuhalten. Nicht wir entscheiden über die Qualität dessen, was jemand einbringt. Im Römerbrief mahnt der Apostel Paulus auch: Was richtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und wer bist du, dass du einen anderen Knecht, wörtlich einen Fremden, der einem anderen Herrn gehört, richtest? Er steht und fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Nachzulesen in Römer Kapitel 14. In genau diesem Sinn meint Paulus es auch hier im ersten Korintherbrief. Wir als Gemeinde und damit als Einzelne, die dazugehören, werden vor das Angesicht Gottes gestellt werden. Wir haben das zu verantworten, was wir getan haben. Gott wird uns eines Tages fragen, wie wir das Leben gelebt haben, was wir an Gutem gewirkt oder unterlassen haben, was wir selber erlitten oder anderen angetan haben. Auch das, was wir eingebracht haben zum Bau in der Gemeinde. Und da wird manches verwehen im Rauch des Feuers wie Stroh. Und anderes wird bestehen bleiben wie Gold. Ein Glaube, der nur mit Heu und Stroh weiterbaut auf dem Fundament, das Gott in Christus gelegt hat, wird am Tag des Gerichts keine Freude bei ihm auslösen. Und deshalb tun wir, jeder für sich ganz persönlich, sehr gut daran, Gott in aller Bescheidenheit und Demut immer wieder zu bitten: Durch deine Gnade leite, korrigiere, ermahne und ermutige mich durch deinen Heiligen Geist. Gib mir Weisheit und ein gehorsames Herz, damit ich das, was ich mitbaue, zum Segen für andere Menschen einbringe, dass es am Ende den Materialtest bei dir besteht und dass es dir und mir Freude macht. Damit es keiner missversteht, wir werden am Ende keine Verdienste gesammelt haben müssen, um bei Gott zu bestehen. Aber wenn unser Glaube ohne Frucht, ohne Ertrag bleibt aus Gottes Sicht, dann würde uns das ganz gewiss selber an jenem Tag auch nicht gefallen. Ganz abgesehen davon, dass das Neue Testament sagt, ein Glaube, der keine Frucht bringt, ist kein Glaube. Sicher wären wir dann beschämt wegen unserer leeren Hände. Und das meint Paulus hier wohl auch, wenn er von Schadenleiden spricht am Tag des Gerichts. Vor dem Gott, der mich von aller Schuld meines Lebens freigesprochen hat, der dieses größte Problem meines Lebens für mich geklärt hat durch den Tod seines Sohnes am Kreuz von Golgatha, vor dem Gott, der mir seine Ewigkeit schenkt durch das Opfer seines Sohnes, eines Tages beschämt dastehen zu müssen, das wird äußerst bedrückend sein. Wie anders dagegen wird es sein, wenn ich sagen kann, mit dem, was du mir anvertraut hast, was du in mein Leben hineingelegt hast, an Gaben, an Fähigkeiten, was du mir geschenkt hast, an Möglichkeiten, Herr, habe ich weiteres für dich dazugewinnen können, habe mit aufbauen können. Nur diesen Satz, den muss ich am Ende sicherlich gar nicht mehr selber sagen. Ich muss vor Gott gar nicht mehr feststellen, was ich erreicht habe, denn Gott weiß es längst, wie ich meinen Glauben eingesetzt habe, meine Gaben, meine Fähigkeiten, um Menschen für Jesus zu gewinnen, um Leidenden zu helfen, um Verzweifelte zu ermutigen, Trauernde zu trösten mit dem Hinweis auf das ewige Leben und vielleicht auch sonst noch manches getan habe, was einfach aus der Dankbarkeit geflossen ist, dass Gott mir den Glauben und das ewige Leben geschenkt hat. Könnte es einen schöneren Lohn am Ende dafür geben, dass mein Glaube Frucht gebracht hat, als den, dass Gott sich über all das freut, was aus dem Glauben an Jesus an Früchten entstanden ist bei mir? Was wäre am Ende schöner, als dass Gott selbst sich über mich und mit mir freut? Gut gemacht, mein Kind, komm und genieß das Freudenfest, das ich für alle meine Kinder vorbereitet habe. Willkommen zu Hause. Amen.